ARD.
Soll sie endlich weg, die Brandmauer gegen die AfD? Das fordern aktuell wieder einige bekannte Gesichter der CDU.
Wir müssen doch feststellen, rein funktional gesehen, kann man doch sagen, je höher die Brandmauer, desto stärker die AfD.
Diese Debatte hat einmal mehr die gesamte Partei erfasst.
Mir ist es nicht egal, mit wem die Union zusammenarbeitet. Hauptsache eine Mehrheit. Ich möchte, dass wir bei unseren Grundüberzeugungen bleiben.
Wie also umgehen mit der AfD? Gemeinsame Abstimmungen tolerieren? Komplett isolieren? Wegregieren?
Was wir bei 7 Tage wach hier machen, ist ja wohl klar. Debattieren. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und seit knapp 30 Jahren enge Freunde und wir diskutieren wahnsinnig gern, auch hier bei 7 Tage wach.
Denn wir sind gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Auch bei der Frage, ob nur einer wie Donald J. Trump den Frieden in den Nahen Osten bringen konnte.
This is not only the end of a war, this is the end of an age of terror and death.
In Israel wurde Trump wie ein Held gefeiert, als er am vergangenen Wochenende dort zu Besuch war, während Netanyahu von der Menge ausgebuht wurde. Ist es also einzig und allein Trump zu verdanken, dass die Zeichen im Nahen Osten auf Frieden stehen?
Das ist eine unserer Fragen heute bei 7 Tage wach.
Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst es uns und eure App wissen durch ein Abo und eine Bewertung. Das würde uns sehr freuen.
Never seen anyone move the world so quickly, so decisively, so resolutely. As our friend President Donald J. Trump.
Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, vor ein paar Tagen bei der Unterzeichnung des Friedensplans für Israel und Palästina. Über Donald Trump sagt er das, dass man noch nie jemanden gesehen hat, der die Welt so schnell und so entschlossen und so resolut verändert wie Israels Freund Donald J. Trump. Und über dieses Thema Trump und den Frieden im Nahen Osten würde ich gern als erstes sprechen, bitte.
Gerne.
Ich habe da nämlich so viel drüber nachgedacht in den letzten Tagen, also seitdem Trump jetzt in Jerusalem war und danach in Ägypten und der 20-Punkte-Friedensplan tatsächlich von allen notwendigen Parteien unterschrieben wurde und es ja wirklich niemanden gab, der das nicht historisch genannt hat.
Naja, also es könnte historisch werden.
Könnte historisch werden. Manche sagen, es ist schon historisch und ich dachte, brauchte es vielleicht tatsächlich einen wie Trump, um diesen Krieg zu beenden, weil er, ob uns das gefällt oder nicht, weil er Einstellungen und Eigenschaften mitbringt, mit denen noch niemand ausgerüstet war vorher, der derart viel Macht und Einfluss hatte, der so wenig auf die Details geachtet hat und gleichzeitig so skrupellos war.
Naja, aber der auch gleichzeitig so wenig Mitgefühl für irgendjemanden außer sich selbst hatte, weil der Friedensplan ist nämlich leider viel weniger wert, als Trump der Welt und seinen Wählern gerne erzählen möchte. Also diese großen Worte sind realitätsfernes Blabla.
This is not only the end of a war. This is the end of an age of terror and death.
Dies ist nicht nur das Ende eines Krieges, es ist das Ende des Zeitalters des Terrors und des Todes und der Beginn eines großen Einvernehmens und anhaltender Harmonie für Israel und alle anderen Nationen. Für eine Region, die bald wahrhaftig großartig sein wird. Dies ist der historische Beginn eines neuen Nahen Ostens.
This is the historic dawn of a new Middle East.
Du weißt, dass ich dir vor ein paar Wochen vorgeworfen habe, langsam nicht mehr Trump-kritisch genug zu sein.
Oh
ne?
Ja, da erinnere ich mich noch sehr gut dran.
Ich finde mittlerweile, wir müssen den tatsächlich zweigleisig beurteilen.
Zweigleisig?
Wirklich, ja. Also alle bestehende und berechtigte Kritik an Trump muss bleiben. Und trotzdem können wir in einzelnen Themen wie jetzt Frieden im Nahen Osten zugeben, das hat er echt gut gemacht. Ich sage das bewusst ein bisschen leiser.
Wieso? Finde ich überhaupt gar nicht. Weil es hat sich überhaupt gar nichts verändert. Trump macht nach wie vor immer noch alles einfach nur zu seinem Vorteil. Und wenn wir Glück haben, dann profitieren noch ein paar andere davon, wie vielleicht jetzt der Nahe Osten. Aber wenn nicht, dann ist ihm das auch völlig egal. Also er arbeitet in den USA immer noch hart daran, die Demokratie abzuschaffen. Und das ist brandgefährlich. Da hat sich nichts
geändert. Aber was jetzt passiert ist, ist erstmal nicht brandgefährlich, sondern großartig. Das ist wirklich großartig. Man kann das gar nicht hoch genug hängen. Die Waffen schweigen, die noch lebenden Geiseln werden freigelassen Und mal ganz ehrlich, die Welt ist so voll mit schlechten Nachrichten. Jeden Tag immer nur Krieg, immer nur Krise, Spannungen. Das macht einen doch manchmal fertig, die Nachrichtenlage, oder nicht? Es ist doch so. Und dann kommen einmal so richtig geile News und dann heißt es gleich wieder auch von dir, ja, aber Trump macht auch das und das und überhaupt, der hat ja nur wirtschaftliche Interessen, der will ja nur den Friedensnobelpreis. Und ich höre mir diese ganzen Argumente an und ich denke, na und? Das ist doch den Palästinensern egal, warum sie nicht mehr getötet werden von der israelischen Armee. Aber, Hauptsache, dass das Töten aufhört.
Aber das ändert doch nichts daran, dass die Motive bei der Analyse ein wichtiger Punkt sind. Das kann man doch nicht einfach vergessen und jetzt Friede, Freude, Eierkuchen sagen. Also jetzt hat Trumps Wirken vielleicht Frieden gebracht.
Ja.
Okay, aber deswegen, weil es ihm nutzt. Weil er politische, ökonomische, vor allen Dingen ökonomische, glaube ich, und militärische Vorteile dadurch hat. Und du vergisst echt nicht eine nicht so unwichtige Sache. Hm. Man kann Trump durchaus auch ja eine Mitschuld dafür geben, dass es überhaupt erst so weit gekommen ist in Gaza und so lange gedauert hat.
Wieso? Wie sieht die jetzt konkret aus, zum Beispiel, Mitschuld?
Zum Beispiel die Taz hat geschrieben, schön aufgeschrieben, Trump einen Friedensnobelpreis jetzt zum Beispiel dafür zu geben, das wäre ungefähr so, als würdest du Netanyahu einen Welthungerbekämpfungspreis geben, weil er die Hilfslieferungen in den Gazastreifen wieder zulässt, nachdem er sie...
Ich weiß, welchen Kommentar du meinst von der Taz. So. Ich fand das ein sehr schräges Bild, muss ich sagen.
Wieso? Aber das will sagen, dieses Bild, Trump hat bei seiner Rede in Jerusalem am Anfang der Woche überhaupt nichts zum Leid der Menschen in Gaza gesagt, hat nichts zu seinen Waffenlieferungen gesagt, hat keinerlei Selbstkritik geäußert, nichts. Also es ist überhaupt gar kein gutes Zeichen. Also ist im Grunde ist das schon regelrecht zynisch und respektlos den ganzen Opfern und Angehörigen gegenüber. Hör mal erstmal, was Nahost-Experte Christian Hanelt von der Bertelsmann Stiftung im WDR dazu gesagt hat.
Also es ist schon sehr erstaunlich, dass US-Präsident Trump in seinen Reden in Ägypten wie auch eben in Israel, also über die Palästinenser und auch über eine Regelung von zwei Staaten für zwei Völker eigentlich kaum geredet hat, sondern sehr stark die amerikanisch-israelischen Beziehungen hervorgehoben hat und die Stärkung dieser beiden Beziehungen herausgehoben hat. Ich hätte mehr erwartet in der Richtung, wenn er von einem neuen Nahen Osten reden will.
Aber das wäre nach meiner Einschätzung überhaupt nicht der richtige Ort dafür gewesen. Also er hat Netanyahu gelobt, er hat die arabischen Staaten gelobt, also natürlich hauptsächlich sich selbst, aber auch die. Und das war richtig so an diesem Punkt, weil erstmal Vereinen auf seine Seite holen, nicht an der Stelle jetzt problematisieren. Weißt du, weil ohne die arabischen Staaten geht's ja nicht. Und es ist Trumps Verdienst, dass die mitziehen.
Weil er derjenige war, dem es gelungen ist, alle Seiten zu Kompromissen zu drängen, zu zwingen, weil er den Hebel hatte, weil er ausreichend andere Staaten mit an den Tisch bekommen hat, die die Verhandlungen unterstützen. Katar, Ägypten, die Türkei, die dann ihrerseits Druck auf die Hamas ausgeübt haben. Und damit ist ihm dann gelungen, was niemandem seit 2 Jahren gelungen ist, nämlich wenn es denn so kommt, dass alle Geiseln freikommen und dass das Töten in Gaza ein Ende hat.
So bewertet es Anna Reit, ARD-Korrespondentin in Washington, in einem Gespräch mit Deutschlandfunk Nova. Und das hat Trump ja unter anderem geschafft, weil er Netanyahu dazu gebracht hat, sich öffentlich bei Katar zu entschuldigen für den Luftangriff.
Ja, ne, weil Trump das wichtig war. Also ist ja auch logisch, Trump braucht gute Beziehungen nach Katar, weil Katar militärisch und wirtschaftlich, wieder wirtschaftlich wichtig, mega wichtig ist für die USA und für Trump als Anker in der Region. So, und dass Israel einfach mal katarisches Staatsgebiet bombardiert, weil es da Palästinenser vermutet, das fanden die halt auch überhaupt gar nicht witzig.
Nein,
und damit Katar
genau
beim Friedensdeal mitmachen kann, musste Netanyahu sich entschuldigen.
Ja, sag ich doch. Und Netanyahu hat das aber mit dem Messer in der Tasche gemacht. Natürlich hatte der da überhaupt keinen Bock drauf, aber Trump hat ihn gezwungen. Und ohne diese Entschuldigung, das klingt jetzt so wie so ein Minipunkt oder so, aber ohne diese Entschuldigung von Netanyahu bei Katar öffentlich für die Bombardierung, wäre dieser Krieg weitergegangen. Und halte von Trump, was du willst. Das hat er gemacht.
Aber das Argument bleibt doch, dass er vorher und auch dann noch, als der ganzen Welt klar war, dass es längst nicht mehr um Verteidigung und Sicherheit für Israel und die Befreiung der Geiseln geht, sondern dass Israel den ganzen Gazastreifen einfach in Schutt und Asche legt, also egal um welchen Preis, also dass er auch dann noch Israel massiv unterstützt hat. Und dann dreht sich in der Welt der Wind. Immer mehr Menschen, Staaten, Organisationen solidarisieren sich mit Palästina, weil sie wollen, dass dieser Krieg endlich aufhört. Nicht zuletzt Leute aus seinen eigenen Reihen.
Ja,
und dann
klar
kommt Trump und sagt gönnerhaft, ja klar, jetzt komme ich und ich beende das jetzt. Was ist das denn wert?
Ich finde, das ist jedes Leben, das am Ende durch den Mindshift gerettet wird, wie auch immer der zustande kam. Ist das wert? Und Trump hat ja nicht nur Israel dazu gebracht, zuzusichern, dass sie sich aus dem Gazastreifen zurückziehen. Er hat ja auch der Hamas derartig skrupellos gedroht und sinngemäß gesagt, wenn ihr jetzt nicht mitmacht, und das wiederholt er ja im Moment auch, wo es darum geht, wann werden alle toten Geiseln zurückgebracht und so. Also hat den gedroht und hat gesagt, jetzt macht ihr mit oder ich werde Israel dabei helfen, euch komplett zu vernichten. Ich meine, also das ist ja fast ein wörtliches Zitat. Also so derart brutal war ja noch nie ein US-Präsident. Und das ist es, was ich meine. Ne? Es ist widerlich. Aber an dieser Stelle ist es dieser absolute Druck, den es brauchte, um irgendwie die Seiten aufeinander zuzuzwingen.
Aber die Hamas hat doch die Waffen noch gar nicht abgegeben. Die haben erstmal angefangen, wieder viel mehr Präsenz in Gaza zu zeigen und ihre Macht dort zu demonstrieren. Also da wurden ja öffentlich Menschen einfach hingerichtet auf offener Straße. Die toten Geiseln haben sie auch noch nicht zurückgeführt. Also
noch nicht alle, ja klar. Sie haben aber gesagt, so die liegen teilweise an Stellen, wo sie ohne weiteres nicht rankommen. Das könnte auch glaubhaft sein. Ich meine, du hast natürlich insofern recht, Israel hat auch schon wieder kleine Drohnenangriffe geflogen. Zumindest berichten das manche Medien. Die Hamas hat bei einer Gedenkfeier für ihren getöteten Ex-Chef jetzt auch nach dem Friedensschluss geschworen, dass der Kampf weitergehen wird. Ja,
ja, also ich glaube, Trump ist, also ich weiß nicht, ob er es selber glaubt, aber er tut jetzt so, als würden Hamas und Israel jetzt einfach alles machen wie besprochen. So. Und das ist aber, also wenn man sich in die Vergangenheit mal anguckt, ist überhaupt nicht wahrscheinlich. Das sagen auch Analysten wie zum Beispiel Professor Michael Kovi, habe ich gefunden, vom Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv hier.
Man muss sich nur ansehen, mit welcher Geschwindigkeit es der Hamas gelungen ist, sich zu erholen. Innerhalb weniger Stunden nach der Neupositionierung der israelischen Armee und ihrem Abzug aus Gebieten, die sie vorher noch kontrollierte, gelang es der Hamas, über 7000 neue bewaffnete Männer für sich zu rekrutieren und mit all denen abzurechnen, die es gewagt hatten, ihre Stimme zu erheben.
Naja, aber mal ganz ehrlich, dass das jetzt alles wie geschmiert und nach Fahrplan komplett über die Bühne geht, das erwartet doch auch keiner, oder? Und dass es in Gaza jetzt Machtkämpfe, auch teils vielleicht sogar blutige Machtkämpfe unter rivalisierenden Gruppen gibt, das ist zwar dramatisch und brutal und das wünscht man nicht, aber auch damit, wenn man sich das mal anguckt, wie so Übergangszeiten passieren, damit konnte man rechnen. So, es ist jetzt eben ein Umbruch da. Also was erwartest
aber
du?
Aber ich finde, Übergangszeit ist genau das richtige Stichwort, weil man kann wenigstens erwarten, dass der Mann, der sich hier als Friedensfürst inszeniert, dass der auch nur einen Hauch einer Idee mal entwickelt, wie dieser Frieden überhaupt langfristig aussehen könnte. Weil hör dir mal das nächste an. Das ist aus dem Beitrag von Nahost-Korrespondentin Anna Osius.
Trump hat tatsächlich bewiesen, dass er ein Mann des Friedens ist. So Ahmed Sayed Ahmed mit vom Adaram-Forschungsinstitut in Kairo. Aber die Frage ist, welchen Frieden meint Trump? Hier sehen wir verschiedene Konzepte. Das arabische und internationale Konzept, das eine Zwei-Staaten-Lösung vorsieht. Und Präsident Trump. Er reduziert den Frieden auf das Beenden von Kriegen. Er hat keinen klaren Fahrplan zur Beseitigung der Wurzeln des Konflikts für den nachhaltigen Frieden.
So, einfach jetzt Schluss und fertig. Mehr ist nicht in dem Plan, weißt du?
Ja, vielleicht nicht, aber mal ehrlich, ohne irgendein Ende des Krieges gibt es auch keine Zwei-Staaten-Lösung. Also das Schritt 1 ist, dass die Waffen schweigen. Und das ist jetzt erreicht worden. Jetzt stand jetzt Freitagnachmittag, 17. Oktober, sieht es jedenfalls deutlich mehr nach Frieden aus, als wenn die Kämpfe jetzt morgen früh wieder aufflammen würden.
Brandmauer oder lieber rote Linien? Das ist hier die Frage, nämlich die Frage um den Umgang mit der AfD.
Neu angestoßen hat die Diskussion ein Interview mit Peter Tauber im Stern, der ehemalige CDU-Generalsekretär unter Merkel ist das. Der hat gesagt, man müsse, Zitat, über eine neue Politik der roten Linien nachdenken, die es dann aber auch erlaubt, Beschlüsse zu fassen, denen die AfD zustimmt.
Heißt also, gemeinsam die Hand heben mit Abgeordneten der AfD, wenn es der Politik der CDU-CSU dient. Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU, ehemaliger Verteidigungsminister, hat zwar gesagt, der Unvereinbarkeitsbeschluss der Union, aka die Brandmauer, muss grundlegend zwar bleiben, aber er sagte eben auch, Entzauberung gelingt nicht, durch Boykott.
Ja, und schwupps, das reicht ja schon. Und dann ist sie wieder da, die Debatte darüber, ob sie stehen bleiben oder umgehauen werden muss, diese Brandmauer gegen die AfD. Was natürlich auch daran liegt, warum kommt diese Diskussion jetzt hoch? Weil die Umfragewerte der AfD weiter auf der Höhe der Union liegen. Und weil nächstes Jahr zwei Landtagswahlen anstehen, wo die AfD aktuell bei 40 bzw. 38% liegt. Und zwar in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern.
Wir müssen doch feststellen, rein funktional gesehen, kann man doch sagen, je höher die Brandmauer, desto stärker die AfD. Und das bringt eine Spannung in diese Demokratie, die das zerstört, was Demokratie ausmacht, nämlich die kontroverse Auseinandersetzung über unterschiedliche Meinungen. Davon lebt Demokratie und ich finde, ja, da müssen wir wieder hin zurückkommen.
Das ist Andreas Rödder, der ist Historiker an der Universität Mainz und er ist Gründer einer CDU und FDP nahen Denkfabrik namens Republik 21. Mhm. Und das, was er hier gesagt hat, der Andreas Rödder, das kommt aus einem langen Interview, das schon einige Wochen her ist, beim SWR 1. Mhm. Und wenn jetzt diese Woche Peter Tauber oder Karl Theodor zu Guttenberg im Stern von neuen roten Linien anstatt einer Brandmauer sprechen im Umgang mit der AfD, dann kommt das aus dem Umfeld von dieser Denkfabrik, von diesen Ideen von Andreas Rödder.
Naja, Andreas Rödder hat ja auch mal die Grundwertekommission der CDU angeführt, ne, und ist dann da zurückgetreten vor 2 Jahren, wegen ja genau dieser Frage, also Brandmauer ja oder nein. Also ich weiß es nicht, du, dass das jetzt wiederkommt, zeigt in meinen Augen die Verzweiflung der CDU in dieser Frage. Mhm. Also, dass sie einfach nicht wissen, was sie.
Also die Verzweiflung teilen ja im Grunde alle demokratischen Parteien. Also das gefällt ja weder der SPD noch den Grünen, den Linken oder der FDP, dass die AfD jetzt trotz Brandmauer so viele Wählerstimmen kassiert, dass sie als tatsächlich ja einzige wählbare Partei für viele im Osten irgendwie da ist. Das ist jetzt kein CDU-Problem allein.
Nein, das nicht. Aber die CDU hat ja von allen Parteien am meisten Wähler an die AfD verloren. Und in der CDU, vor allem im Osten, sind eben die Stimmen am lautesten, die sagen: Es gibt hier und da Überschneidungen. Warum nutzen wir das nicht für unsere Politik? Und das sieht man ja jetzt hier an der Debatte auch wieder. Also keine andere Partei muss sich, glaube ich, in dieser Form diese Gedanken machen, ob sie bei inhaltlichen Überschneidungen mit der AfD abstimmen sollte, weil es diese Überschneidung bei den meisten anderen Parteien nicht gibt, außer vielleicht noch bei Sarah Wagenknecht.
Ja, also, oder FDP.
Ja, und vielleicht hier und da auch mal bei der FDP, aber... Also was ist denn genau gemeint mit diesen roten Linien eigentlich? Also das finde ich ja eigentlich so, rote Linien statt Brandmauer, das ist ja sehr bildhaft, aber was soll das konkret also überhaupt heißen?
Im Sinne von Andreas Rödder geht es dem darum, diesen Boykott, den Stillstand, den wir jetzt haben und damit auch die Polarisierung aus seiner Sicht in der Politik zu entschärfen. Und er sagt, die Brandmauer, die macht einfach alles nur schlimmer.
Die Frage ist, wo das noch hingehen soll. Deswegen bin ich seit langem dafür, rote Linien zu ziehen, statt Brandmauern zu bauen. Rote Linien zu ziehen, wo man eindeutig sagt, das sind vor allen Dingen Punkte des verfassungsrechtlich Zulässigen, über die reden wir nicht. Wir reden nicht über unterschiedliche Wertigkeiten von Menschen. Die Diskussion brauche ich wirklich nicht mehr führen. Aber diesseits dieser roten Linien müssen wir uns hart und robust miteinander auseinandersetzen. Und deswegen finde ich es richtig, mit der AfD zu sprechen. Und bitte von beiden Seiten ohne diese permanente Verächtlichkeit, denn das macht die Diskussion und damit die Herzkammer unserer Demokratie kaputt.
Also wenn ich Andreas Rödder da richtig verstehe, dann sagt er ja, in den öffentlichen Diskurs gehen mit Vertretern der AfD. Er meint damit nicht gleich Kooperation, nicht gemeinsame Politik machen, sondern einfach harte Debatten führen. Und da müssen doch eigentlich gerade wir beide hier in diesem Format sagen, hat er doch recht.
Im Grunde genommen hat er ja auch recht. Aber ich finde, er unterliegt auch so einer kleinen Illusion, nämlich, dass die AfD überhaupt eine inhaltliche Debatte führen will. Also er geht von sich selbst aus so. Er ist ein liberal-konservativer Gentleman. Er ist ein konservativer Demokrat, so, der sich mit Schwung und mit Manieren in so eine intellektuelle Auseinandersetzung wirft. Und das ist super. So kann man diskutieren, so kann man auch unterschiedlicher Meinung sein, versuchen Konsens zu finden und so. Also das ist überhaupt kein Problem. Das ist demokratisch, das sind Standpunkte, die muss man nicht teilen, aber die kann man irgendwie respektieren. Aber die AfD hat doch gar kein Interesse an so einem inhaltlichen Überzeugungskampf. Die wollen provozieren, die wollen vorführen, die wollen Grenzen überschreiten. Also welchen Zweck hat es denn jemals gehabt, mit echten Rechtsradikalen zu diskutieren?
Naja, also aber man muss doch die politischen Realitäten anerkennen. Weil vor 2015 dümpelte die AfD bei unter 5% rum. Jetzt, gute 10 Jahre später, sitzt sie mit einem Bundestagswahlergebnis von knapp 21% als größte Oppositionspartei im Bundestag. Schön gewachsen hinter der Brandmauer. Das heißt, wenn Rödder sagt, je höher die Brandmauer, desto stärker die AfD, dann hat er recht.
Aber das ist doch völlig verkürzt, als wäre die Brandmauer das Einzige, was politisch passiert ist in der Zeit und nicht etwa, dass gleichzeitig die AfD mit Hetze, mit Propaganda seit Jahren das Thema Migration auf die Agenda setzt und alle Parteien hypernervös ständig über das Gewinnerthema der AfD sprechen.
Aber wenn es doch nur mal die Leute bewegt.
Ja, selbstverständlich bewegt es die Leute und selbstverständlich ist es ein dickes Thema. Aber dass die AfD mit gezielten Provokationen diese Diskurse verschiebt, sodass die CDU/CSU aus Angst vorm Wähler die Mitte aufgibt und irgendwie manchmal hat man das Gefühl, zu so einer AfD-Leid wird und als großer Feind im Inneren dann ausgerechnet die Grünen ausmacht.
Naja.
Weißt du, also wir haben einen Bundestagswahlkampf gesehen im Winter, den die CDU gegen die Grünen geführt hat. Das hätten sie in einer alten Bundesrepublik, sagen wir mal, machen können. Aber jetzt gibt es auf einmal die AfD und sie haben trotzdem irgendwie noch eine andere demokratische Partei als Hauptfeind ausgemacht und nicht die AfD. Da hätte keine Brandmauer der Welt Markus Söder daran hindern müssen, die AfD inhaltlich platt zu machen in jeder Rede, in jedem Interview. Das hat er ja auch drauf, rhetorisch. Das hätte er machen können. Oder Merz. Stattdessen gegen die Grünen,
naja,
gegen die Linken sowieso.
Aber das ist ja
so. Und die Union hat mit der Brandmauer im Rücken die politische Drecksarbeit für die AfD gemacht, wenn ich mal so einen Begriff aus dem Märzschen Sprachschatz bemühen darf. So, also während die AfD über die Mauer guckt und vor Lachen ja nicht in Schlaf kommt, so, weil das hat die AfD doch noch größer gemacht. Diese dauernde Bestätigung ihrer Themen durch die Mitteparteien, nicht die Abgrenzung. Also, so, dann ist am Ende diese Brandmauer ein Lippenbekenntnis und findet nur formal statt, aber im Diskurs dann eben nicht.
Bist jetzt fertig mit Renten?
Entschuldigung, ja, aber das musste ich.
Also weil das, so ganz sagen. Mal erstmal das mit den Grünen, das war ja eine strategische Entscheidung, die die Union am Ende aber zur Kanzlerpartei gemacht hat. Also hat das funktioniert. Also es war insofern die richtige Entscheidung, musst du sagen. So. Und wenn du jetzt aber am Ende dazu kommst, dass die Brandmauer deiner Meinung eh nicht gelebt wird, dann ist das doch noch mehr Grund, die einfach abzureißen. Weil, guck mal, wenn CDU und AfD zu einer Zusammenarbeit ja dann irgendwann gezwungen sind, zum Beispiel im Osten immer unausweichlicher, dann muss ja eine Auseinandersetzung, naja, weil es eben nicht mehr anders geht, dann muss ja eine Auseinandersetzung mit Inhalten stattfinden. Und zwar sowohl für die AfD, und das vergisst man, als auch für die CDU. Weil dann stehen beide Parteien vor echten Entscheidungen. Wo gehen wir mit? Wo halten wir dagegen? Und wie vermitteln wir das nach außen? Und das ist spannend, weil das sind doch auch erst die wirklichen Zerreißproben dann. Sehen wir doch regelmäßig in den Koalitionen. Wenn da erstmal ein CDU-Mann einen Gesetzentwurf der AfD vor den eigenen Abgeordneten schönreden muss oder umgekehrt, weil dann gibt es die innerparteilichen Konflikte, die Machtkämpfe zwischen den Koalitionspartnern. Vorher ist doch eh nur alles Wahlkampfgetöse.
Aber ich meine, macht nicht die AfD im Prinzip immer Wahlkampfgetöse? Also
ja,
auf jeden Fall deutlich mehr
ja,
als
eben.
Eine inhaltlich
ja,
konkrete
eben.
Arbeit.
Weil die muss sich ja nie ernsthaft verantworten für irgendwas, muss nie irgendwas verteidigen, was sie beschlossen hat. Kann immer schön alles schlecht reden. So, und dann das nimmst du ihr dann.
Jetzt rentest du aber.
Entschuldigung, das nimmst du ihr dann weg, wenn die Brandmauer durch meinetwegen rote Linien ersetzt wird. Weil auch, guck mal, wo steht die FDP nach der Regierungsverantwortung? Wo stehen die Grünen nach der Regierungsverantwortung? Oder wo ist regelmäßig die SPD gelandet nach Regierungsverantwortung in der Koalition? Also wieso soll eine AfD nicht auch abschmieren, wenn sie erstmal liefern muss und nichts hinbekommt, weil Regieren halt doch ein bisschen schwerer ist, als einfach immer nur rummotzen.
Es kann aber auch sein, dass dann die CDU abschmiert. Weil du weißt ja, am Ende wählen die Leute das Original.
Bei nachgemachter Politik ja, aber ich glaube, da verstehst du Andreas Röder falsch, weil der steht ja gerade für neues konservatives Selbstbewusstsein. Sich eben nicht mehr, also Traditionsbewusstsein und so, sich eben nicht mehr vor sich hertreiben lassen von der AfD, sondern zu seinen konservativen Werten stehen und sich abgrenzen gegen das Menschenbild der AfD, gegen die Geschichtsklitterung der AfD, nicht gegen die Partei AfD. Er will, dass die CDU wieder anfängt, eine selbstbewusste, konservative Politik zu machen.
Okay, wie gesagt, keine Brandmauer der Welt würde die Union davon abhalten, genau das zu tun.
Ich will nochmal auf die politischen Realitäten verweisen, weil die Mehrheit im Land wünscht sich ganz offensichtlich eine konservative Politik. Und die ist aber nicht zu machen in einer großen Koalition, so wie wir sie jetzt haben.
Naja, guck dir mal an, was die CDU da aus dem Bürgergeld gemacht hat, eine Grundsicherung mit mega harten Sanktionen. Ist das nicht konservatives Weltbild oder diese Turbo-Einbürgerung nach 3 Jahren, eine Ampel-Idee hat die CDU sofort kassiert?
Die CDU ist aber sauer über Mindestlohn, Soli, Mietpreisbremse, SPD-Themen, die durchgesetzt werden. Die Angst ist jedenfalls da, die konservative Wende, die versprochen wurde, die kommt nicht, sondern es kommt wieder Lähmung, Frust und noch mehr Leute auf Wanderschaft zur AfD aus Verzweiflung hinter die Brandmauer. Und deswegen eben dieser Vorschlag, den ich richtig finde, eine Einladung zur Verantwortung, so heißt das, habe ich gelesen, ganz schön in einem Handelsblatt-Kommentar, das fordert die AfD heraus, sich zu entscheiden. Wollt ihr mitbestimmen und Verantwortung übernehmen? Dann müsst ihr selber eine Brandmauer ziehen, nämlich vor der Nase von Leuten wie Björn Höcke, von Maximilian Krah und Co., vor denjenigen, die gesichert oder zumindest teilweise gesichert rechtsextrem sind. Dann müsste die AfD nämlich Teile ihrer Basis einfach abstoßen, um mitzuregieren.
Okay, also das heißt, die etwas gemäßigteren Teile der AfD stoßen die Radikalen ab, um dann irgendwo ja auch zu zeigen, wir sind bereit, auch inhaltlich zu arbeiten und so. Das wird nicht passieren, weil das den Kern der AfD betreffen würde.
Ja, aber dann ist sie doch auch enttarnt. Dann ist die Isolation selber verschuldet, weil dann ist klar, dann sehen alle, die AfD will gar keine demokratische, wenn sie das so macht.
Ich glaube, es liegt wirklich ein fundamentales Missverständnis vor, wenn ich da nochmal zu einem Kurzrant ansetzen dürfte.
Ich
versuche mich sachlich zu halten, weil ich glaube, dass immer noch die Vorstellung herrscht, dass es da so einen Vorhang gibt, den man wegziehen könnte und dann sehen alle, dass hinter der AfD auch noch eine ganz andere Partei steckt und so weiter. Man versteht sie oft falsch oder was weiß ich, aber da ist kein Vorhang mehr. Also es ist alles klar zu sehen. Nur sagt die AfD, das, was wir da sehen, das ist normal. Verstehst du, wie ich meine? Ich habe ein paar Zitate rausgesucht in Vorbereitung auf diese Sendung.
Bitte.
Was ich damit meine, dass sie versuchen, das irgendwie normal zu machen. Da sagt ein AfD-Bundestagsabgeordneter namens Hannes Gnauk zum Beispiel, der sagt, wir müssen wieder entscheiden dürfen, wer überhaupt zu diesem Volk dazugehört und wer nicht. Es gehört mehr dazu als eine Staatsbürgerurkunde.
Ja.
Oder der AfD-Bundestagsabgeordnete Maximilian Krah, gegen den ja auch diverse Ermittlungen laufen. Nicht jeder, der die SS-Uniform trug, war automatisch Verbrecher.
Ja, deswegen ist
so ist das ganz normal. Also Björn Höcke dann, der schreibt, dass ein Aderlass in der Bevölkerung notwendig wird. Er redet davon Aderlass, dass man also aussortieren muss, wenn die AfD an der Macht ist. Und das sind jetzt Zitate aus der ersten und zweiten Reihe, so die ich hier rausgesucht habe. Wenn du weiter runtergehst auf Landtagsebene, auf Kreistagsebene, diese Zitate suchst, da kommt noch viel unverhohlener diese Hetze zum Vorschein, Verunglimpfung, Aggressivität, so eine sadistische Lust.
Ja, das kennen wir doch, das mag doch alles
Aufräumen.
Sein.
Und das ist doch die AfD. Und ihr Ziel ist nicht, sich bei der CDU einzuschleimen, um vielleicht ein bisschen mitzuregieren, sondern ihr Ziel ist es, den Leuten weiszumachen, dass all das, was sie sagen, völlig normal ist und dass die Demokratie mit diesen sogenannten Altparteien halt eben nicht funktioniert.
Das mag ja alles sein, aber bisher hat das Ignorieren einfach nichts gebracht. Und durch die Brandmauer hat die AfD auch gar keinen Grund gehabt, sich selber zu überlegen, ob sie sich mäßigen will, ob die Macht nicht doch ein bisschen interessanter ist als diese radikalen Thesen. So, und die Radikalisierung, die da stattgefunden hat, die ist eine Folge der Brandmauer. Sie werden politisch isoliert, können einen auf Wagenburg-Mentalität machen, aber sie sind so stark geworden und das ist eine politische Realität, mit der man umgehen muss. Also, wie Rödder sagt, rote Linien ziehen und diesseits der Linien die harte inhaltliche Auseinandersetzung auf offener Bühne führen. Da kommen wir einfach nicht drum rum.
Was war sonst noch?
Ey, ChatGPT
ja,
bekommt eine Erotikfunktion. Also ja. Das ging wirklich durch alle Netzwerke.
Ja, habe ich gelesen.
Ab Dezember, das heißt, also pünktlich zu Weihnachten kann man sagen, das heißt, du kannst mit dem Bot, also mit der KI in Zukunft zum Beispiel Dirty Talk machen, Sexgespräche haben. Also du kannst dich auf eine Art erotisch mit der App unterhalten.
Ich weiß. Also ich weiß aber noch nicht, was ich davon halten soll, muss ich ehrlich sagen. Weil ich versuche natürlich sofort eine Meinung zu haben, muss man ja eigentlich immer gar nicht. Gar nicht sofort, aber ich versuche trotzdem eine zu haben.
Schon.
Und ich habe gedacht, okay, ist das eine schöne Spielerei? Ist das spannend? Ist das vielleicht eine weitere Möglichkeit, seine Sexualität auszuleben? Oder ist das was Schlimmes?
Am Ende, man schadet ja niemandem, also anders als bei Pornos, wo dahinter eine knallharte Industrie steckt, die die Darstellerinnen und Darsteller ganz schön fertig machen und traumatisieren kann, dann tut eine versexte KI ja erstmal keinem weh, also psychologische Folgen weiß ich nicht, aber man geht davon aus, dass 2-3% der jetzigen User ChatGPT dann auch als Sextool verwenden.
Ich meine, die sind dann auf jeden Fall noch länger online als bisher, das könnte man vielleicht negativ anführen und ich weiß nicht, bauen dann eine Lust auf zu einer virtuellen Stimme oder auch einem Avatar und so, einem virtuellen Charakter, den es echt nicht gibt.
Also ich meine, solche KIs gibt es ja auch schon, ne? Also bei Grok zum Beispiel, diese KI von X, da gibt es auch eine Erotikfunktion, also von Musk, die KI, nur dass die bei uns bekannteste das jetzt eben auch einbaut, also ChatGPT, das wäre dann halt neu. Da hat das Unternehmen ja immer gesagt, das wollen wir nicht. Jetzt ist das Geld, was da winkt, offenbar zu verlocken.
Ja, obwohl, aber wie, also muss man für die Funktion dann extra zahlen, oder? Also
ja, wie das genau funktioniert mit der Monetarisierung, das weiß man noch nicht, aber klar ist, das ist ein Markt. So, das ist ein Markt. Wie genau das bei ChatGPT dann aussehen wird, das ist noch nicht klar.
Aber ich meine, es heißt in der offiziellen Meldung, wir öffnen eine Erotikfunktion, ne? Das lässt vielleicht schon darauf schließen, dass es da jetzt nicht um die ganz, ganz harten Sachen gehen soll.
Weiß ich nicht. Also was die Leute erotisch finden, das ist ja extrem subjektiv auch.
Ja, klar. Aber also die Netzexperten, die sich jetzt dazu äußern, ne, so die üblichen Verdächtigen, in der Zeit gab es einen langen Artikel dazu im Schweizer Blick. Habe ich auch ein Interview gelesen zu den Gefahren und Chancen und so. Also die sagen alle, Chancen für ChatGPT sozusagen, also für OpenAI, dieses Unternehmen hinter ChatGPT. Es wird gemäß des Unternehmenskodexes weiter strenge Filter einbauen.
Ja, ja, das denke ich. Also ich meine zum Beispiel auch um zu verhindern, dass Leute sich da jetzt ein Kinderpornografie-LLM zusammenbauen.
Zum Beispiel, ja. Oder eine Volljährigkeitsprüfung soll es ja eh geben. Ich weiß es nicht. Probierst du es aus? Du bist ja, das wirst du uns nächste Woche erzählen, ChatGPT-Heavy-Nutzer. Ah. Darum wird es ja in der kommenden Woche gehen, aber...
Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich ja. Also ich probiere ja eigentlich alles aus, was man mit KI machen kann. Also würde ich lügen, wenn ich jetzt sage, nee, mach ich auf gar keinen Fall. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt eine Lieblingsbeschäftigung von mir werden wird. Ich muss mich nicht mit dem LLM über Erotik-Sachen unterhalten.
Also ich benutze ja eh kein Chat-GPT. Auch da, das reden wir in der kommenden Woche mal drüber, ob nicht ich und wir alle uns viel mehr mit KI beschäftigen sollten oder ob das nicht auch am Ende die KI für uns macht, sich damit zu beschäftigen. Also jedenfalls, ehrlich gesagt, also eine Erotikfunktion ist für mich jetzt auch nicht der Breaker, dass ich sage, oh, jetzt hole ich mir die Software, macht es für mich jetzt auch nicht attraktiver. Ich finde, es gibt zu viele andere Spielwiesen, auf denen man sich vergnügen kann. Ne? Ich meine, du kannst ja auf der einen Seite im Real Life mittlerweile
Warte mal. Ich glaube, das reicht an dieser Stelle. Die Information, noch mehr Details könnten Teile der Bevölkerung verunsichern.
Sag mal.
Na, ich will dich auch nur schützen, bevor du dich hier um Kopf und Kragen redest. Okay,
das ist natürlich sehr lieb von dir.
Kaffee, extra schwarz. Kennst du?
Lecker.
Ich meine natürlich den Podcast Kaffee extra schwarz. Darin streiten Ex-ARD-Israel-Korrespondent Oliver Meyer-Rüth und der Autor Ahmad Mansour alle zwei Wochen über aktuelle Themen, genau wie wir, nur halt mit deutlich härteren Bandagen und so einer klar konservativen Ausrichtung.
Okay. In diesem Podcast. Was haben wir für eine klare Ausrichtung?
Gar keine. Also bei uns kommt es auf die Themen an, glaube ich. Ne? Also hoffe ich zumindest. Wir wollen ja keine Ausrichtung. Also aber die von Kaffee extra schwarz offenbar schon.
Also ich finde Ahmad Mansour, einer der beiden Hosts, da muss ich sagen, etwas problematisch, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich habe viele Interviews mit dem gehört, zwei seiner Bücher gelesen in den letzten 10 Jahren oder seit wann der so unterwegs ist. Ich habe bei dem das Gefühl, der hat so eine feste Agenda und mit dieser Agenda geht der rum, da bewegt sich überhaupt nichts mehr von den Positionen und gerade seit dem 7. Oktober fand ich den so extrem einseitig pro-israelisch, das hilft überhaupt nichts, um sich diesem Konflikt zu nähern. Also mir gibt das überhaupt nichts. Dann kann ich ehrlich gesagt auch Politikern oder Politikerinnen zuhören, die wollen auch meistens nur Recht haben und zweifeln selten.
Ach,
also zumindest
das,
nicht laut.
Das sehe ich anders. Da sitzt ja auch noch jemand gegenüber. Also ich muss gar nicht mit dem einer Meinung sein. Aber Expertise hat er ja. Und Kollege Meyer-Rüth auch. Also da kannst du nichts sagen. Welche Meinung ich mir dann dazu bilde, das ist ja eine ganz andere Sache. Also ich sage, hört euch den mal an. Kaffee extra schwarz.
Überall da nicht, wo es keine Podcasts gibt.
So, das war's von uns, von Christoph Schrag.
Und Hendrik Schröder. Die Redaktion hatte Lena Petersen.
Aber das letzte Wort bei 7 Tage wach haben niemals wir, sondern immer ein Tier.
Heute der Pelikan. Denn was haben der Pelikan und Donald Trump gemeinsam?
Ich ahne es.
Natürlich die große Klappe.
Ey, wie schlecht soll die Witze noch werden? Wie flach können wir noch
Aber machen? Der Unterschied ist, im Vergleich zu Trump, der Pelikan ist harmlos, außer du bist Fisch.
Warte mal, ich bin Fisch. Also Fische, Sternzeichen.
Ja.
Also.
Schlechte Witze kannst du auch sehr gut, mein Freund.
Guck, das verbindet uns seit jeher. Tschüss.
Tschüss.
Ja. Mensch, da war aber wieder Zunder drin heute. Ich weiß nicht, warum du nicht eigentlich, warum sagst du nicht einfach, dass ich recht habe?
Warum? Was?
Heute bei beiden Themen.
Ja gut, mit der AfD. Wirklich. Bin ich echt gespannt, was da passiert noch an Auseinandersetzungen. Weil irgendwas muss ja passieren. Hier hast du das mitbekommen mit den drei Hennen, die von Essen nach Köln ohne Ticket erster Klasse mit der S-Bahn gefahren sind. Vor allen Dingen ohne Ticket. Stand überall in allen, ja, als wenn, aber stand immer, hatten auch kein Ticket und so, stand in allen, ging ja echt überall rum und man weiß aber immer noch nicht, wer das war. Also da streut jemand Stroh und Erde ins erste Klasse-Abteil. Hast du die Bilder gesehen? Nee, ne?
Nee.
Du guckst nicht keine Nein, Boulevardsachen, ne?
Ich hab mich keine
so, also irgendjemand hat Stroh und Erde da ins erste Klasseabteil gestreut, hat drei Hennen, also drei Hühner da reingesetzt und die sind dann die ganze Strecke von Essen bis nach Köln gefahren, ohne dass das jemand merkt. Also ein paar Kilometer sind das ja doch. Also hat keiner gemerkt, erst am Endbahnhof. Und man weiß nicht, war das jetzt irgendwie Protest oder war das Kunst oder waren das besoffene Spinner oder so? Man weiß es nicht.
Warte mal, war das nicht in Berlin auch? Letztes Jahr irgendwie eine Frau mit einem Schaf in der U-Bahn oder so, war das auch?
Naja, in der Schweiz ist ja sogar mal eine Gruppe Männer mit einer ganzen Kuh in den Regionalzug gestiegen. Ne?
Aber ich finde ja, ergibt das Sinn in der Schweiz, oder? Man muss die Kuh ja auch irgendwie...
Naja, der ist sogar losgefahren, der Zug, und dann wurden die wohl angesprochen von anderen Fahrgästen, die irgendwie so meinten, Leute, und dann haben die wohl gesagt, wieso, ihren Hund haben sie doch auch dabei. sind angekommen.
Ich glaube, in Berlin hätte das keinen interessiert.
Naja.
Gut.
Guti, dann leg dich mal wieder hin.
Ja, endlich. Bis später, ne?
Jo. Bis gleich.